Wer von euch war denn schon mal krank? Wie fühlt man sich denn da? Du bist immer noch krank. Wie fühlst du dich denn, wenn du krank bist? Kopfschmerzen, Halsschmerzen? Ja, du kannst umfallen, okay. Mhm. Manchmal gibt es ja ein bisschen komische Krankheiten, wenn man zum Beispiel zu stark Fußball gespielt hat und das Bein ist gebrochen. Was läuft dann? Da muss man zum Arzt, da muss man sich das vergipsen lassen, einbalsamieren lassen, dass das richtig schön ergipst wird oder eine Schiene. Hast du auch schon mal gehabt? Du warst 5 Tage. Mhm. Bist umgefallen, ja. Mhm. Ja. Oh ja. Mhm. Und hat den anderen Bescheid gesagt dann, dass du umgefallen bist. Na, ja. Aha, der hat dich da rausgeholt aus dem... Aha. Oh, da hast du ja einen tollen Freund, ja. Mhm. Toll, danke schön. Es gibt... Ja? Aha, das ist sehr schön. Toll, Ivan. Dankeschön, dass du das so offen erzählt hast. Ja, es gibt solche Krankheiten, da weiß man nicht genau, was das ist. Bei manchen Krankheiten weiß man es genau, wie beim Fußballspiel oder beim Armbruch oder so irgendwas. Dann muss man das eingipsen. Norbert ist auch krank, das habt ihr sicherlich gehört. Er hat also eine ganz schwierige Mandelentzündung, muss da also Penicillin und so solche Sachen nehmen. Was ist, wenn man so eine ansteckende Krankheit ist? Wie läuft denn das? Was sagen dann die Ärzte? Was sagen dann die Eltern? Darf man dann in die Schule oder wie sieht's aus? Was sollt ihr sagen? Ja? Muss zu Hause bleiben. Warum eigentlich? Weil man andere anstecken kann, nicht? Wenn man dann also Scharlach oder Masern oder was weiß ich was hat. Man muss dann zu Hause bleiben, man hat Schmerzen, man möchte eigentlich auch gar keinen sehen, weil man Kopfschmerzen hat, weil Bauchschmerzen oder Halsschmerzen bei Norbert oder so solche Sachen. Und man möchte eigentlich auch gar keinen sehen, aber die Leute sagen auch, bleib mir bloß weg, denn kriege ich deine Viren oder Bakterien, was auch immer da rumfliegt bei dir, kriege ich nicht ab. Nicht? Man wird tatsächlich, bis heute ist das so, man wird in Quarantäne genommen, so nennt sich das dann, nicht? Dass man keine anderen ansteckt. Heute haben wir, Norbert kann also Penicillin nehmen und wird 10 Tage lang dieses Penicillin wohl nehmen und dann ist man eigentlich wieder gesund. Jedenfalls normalerweise läuft das so. Aber damals gab es solche Sachen noch nicht, also kein Penicillin oder irgendwelche anderen Medikamente. Da hat man vielleicht ein bisschen Öl genommen, ein bisschen was auch immer, Essig genommen oder so, irgendwelche Sachen, um die Haut auszureiben, auszuwaschen. Aber das war nicht vergleichbar mit dem, was wir heute haben. Und dann bleibt letztlich nur, damit man die anderen nicht ansteckt, dass man tatsächlich sich entfernt von dem Dorf, von der Familie, von der Stadt, wo man auch immer gelebt hat. Und war ausgestoßen, man war einsam. Von der Geschichte haben wir gehört, dass diese Ausgestoßenen oder sagen wir mal die Aussätzigen, die krank waren, dass die dann wenigstens ein paar andere Freunde gefunden haben, denen es genauso gegangen ist, die auch nicht in die Stadt oder in das Dorf durften. Es ist auf der einen Seite sehr schön, wenn man dann andere Leute hat, dass man nicht einsam ist, aber auf der anderen Seite, wenn dann viele Leute sind mit unterschiedlichen Krankheiten, die ansteckend sind, was passiert? Ja, ja, nicht? Die stecken sich gegenseitig an, nicht? Und wenn du die eine Krankheit fertig hast, dann kommt die andere Krankheit und man steckt sich gegenseitig an. Also eigentlich ist diese Art, mit Kranken umzugehen, ist verständlich, dass die Gesunden sagen, boah, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Aber für die Kranken ist das ein ganz großes Problem. Die waren mit anderen Kranken zusammen, die auch irgendwelche Krankheiten hatten und man steckte sich permanent gegenseitig an. Eigentlich waren das dann irgendwann Leute, die dem Tod geweiht waren. Denn wenn niemand mehr irgendein Medikament für dich hat und du permanent krank bist, irgendwann, die Verwandten haben das eine oder andere geholfen, haben sie Nahrung gebracht und manchmal wurden die Leute tatsächlich auch gesund. Wenn sie besonders stark waren, wenn sie besonders jung waren, wenn sie noch kräftig waren. Und dann musste man sich tatsächlich dem Priester zeigen und der Priester musste gucken, weil es ja in der Form noch gar keine Ärzte gab, man musste sich dem Priester zeigen, ob man seinen Aussatz, ob man seine Krankheit, das war so eine Sammelbezeichnung, Aussatz konnten verschiedene Krankheiten sein, ob man dann gesund geworden ist oder nicht. Und deswegen hat Jesus auch gesagt, zeigt euch den Priestern. Denn die waren diejenigen, die sagen konnten, ja, du bist gesund, du kannst wieder zu deiner Familie gehen. Also zuerst zum Priester und dann zur Familie. Das ist ja eine Herausforderung. Stellt euch vor, wir würden Norbert sagen, wenn er hier mit dickem Hals sitzt, Norbert, geh und zeig dich den Priestern und dann bist du gesund. Und er hat noch diese große Krankheit. Da würden wir ja sagen, lass ihn doch lieber erstmal gesund werden, damit er das dann machen kann. Es ist ja eine Herausforderung auf dem, ja, wenn man noch nicht sieht, wenn man noch nicht spürt, wenn die Krankheit noch, die Schmerz noch da ist, dann zu vertrauen, dann Jesus zu vertrauen, dass man, wenn ich dann beim Priester bin, gesund geworden bin. Man sieht noch nichts und muss Vertrauen lernen. Das ist ja eine Herausforderung. Umso schöner ist es, alle 10 Leute sind tatsächlich, haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben Jesus vertraut und gesagt, gut, wenn er das sagt, dann geht das in Ordnung. Und auf dem Weg konnten sie ihre Pflaster der Reihe nach sozusagen abreißen, wurden sie gesund. Und ich kann es gut verstehen, dass die ganzen Männer dann noch ein Stückchen schneller gelaufen sind, weil sie immer weniger von diesen Pusteln hatten und die Haut wurde immer reiner und sie sind immer schneller zum Priester und nach Hause gelaufen. Das ist eine große Freude, auf jeden Fall. Wenn man von Gott etwas geschenkt bekommen hat und es dann mit nach Hause nehmen kann und alle freuen sich zu Hause dann auch. Einer ist umgekehrt und hat gesagt, Mensch, da sind wir zu jemandem hingegangen, da sind wir zu Jesus hingegangen und er hat uns beschenkt. Bevor ich zu meiner Familie gehe und mit denen die Freude teile, sage ich Dankeschön demjenigen, der mich beschenkt hat. Da muss man schon seinen Kopf zusammen haben, um so eine Entscheidung zu treffen. Was passiert eigentlich bei uns Menschen? Stellt euch vor, in 2 Monaten, 3 Monaten ist wieder Weihnachten und Oma kommt nach Hause und es ist Weihnachten. Oma, hast du was mitgebracht? Und wenn dann die Oma das, was sie als Geschenk hat, dir in die Hand drückt, was machst du dann? Packst du das zuerst aus oder sagst du Danke? Ihr sagt alle Danke, ne? Das ist ja viel interessanter, dieses Geschenk, was man von der Großmutter geschenkt bekommen hat, sofort, nicht unter den Tannenbaum, sondern ab ins Kinderzimmer und auszupacken, was da drin ist. Zu danken und vielleicht dann noch irgendein Weihnachtslied zu singen und dann vielleicht noch, was weiß ich was, Mittag zu essen oder was man dann zu Weihnachten oder Abendbrot dann macht, da möchte ich doch das auspacken, möchte ich doch schnell sehen, das möchte ich doch haben. Ich kann das so gut verstehen, dass die 10 Männer dann auf und davon gelaufen sind oder die 9, einer ist zurückgekommen. Ich kann das gut verstehen. Aber stellt euch mal vor, wir gehen tatsächlich als Menschen immer so um, dass wenn wir etwas haben, vergessen, Dankeschön dazu zu sagen. Dankeschön demjenigen zu sagen, der uns das gegeben hat, der uns das geschenkt hat. Wenn ich lerne, dankbar zu sein, dann lerne ich nämlich, die Oma mehr und mehr lieb zu haben. Nicht nur das Geschenk, was sie gibt. Ich freue mich auf meine Großmutter, wenn sie kommt und nicht nur auf das Geschenk, was sie mir in die Hand drückt. Ich freue mich auch über die neue Modellautobahn oder was auch immer man da so schenken kann. Aber wenn ich lerne, der Oma zu sagen, Dankeschön für das Geschenk, was du mir gemacht hast, lerne ich mehr und mehr, meine Großmutter zu schätzen, den Menschen zu schätzen, der mir geholfen hat, der mir Dinge gegeben hat, der mir etwas in die Hand gedrückt hat. Und nicht nur ins Kinderzimmer und das ganz schnell auspacken, ausreißen. Und bei uns bei den Kindern war es dann früher so, 4 Kinder unterm Weihnachtsbaum, ach du ahnst das nicht. Wenn man sie alle auf einmal auf den Weihnachtsbaum hat zurennen lassen müssen dürfen, ist ein riesiges von Geschenkpapier. Wir haben gesagt, ihr setzt euch alle hin und jetzt bist du dran. Und wenn du dein Geschenk gefunden hast, dann gehst du hin, packst es aus und du gehst hin und guckst das Geschenk für den Nächsten. Wehe, ihr reißt alle auf einmal alles auseinander. Chaos wollen wir nicht bei Weihnachten haben. Oh, ist das schwer, sitzen zu bleiben. Und der andere hat sein Geschenk. Und der packt es auch genüsslich noch aus. Und dann muss er sich hinsetzen, beziehungsweise sein Geschenk wieder zum Platz bringen und dann zum Weihnachtsbaum und da das nächste Geschenk. Vielleicht ist es ja für mich, oh, für den anderen. Aber man lernt dann, die einzelnen Geschenke wahrzunehmen, zu sehen, Danke zu sagen, wer es mir geschenkt hat. Sich gegenseitig Geschenke zu machen, aber dann auch einander Danke zu sagen. Erntedank ist ein Fest im Jahr, wo wir als Christen lernen wollen, Gott Danke zu sagen für das, was er uns gegeben hat. Und er hat uns viel gegeben. Er stellt uns in ein Land hinein, wo wir Frieden haben, wo wir nicht im Krieg sind. Er stellt uns in ein Land hinein, wo ihr als 10-Jährige oder 12-Jährige, so wie in Syrien, nicht lernen müsst, mit dem Gewehr umeinander zu schießen. Wie schlimm ist es, in einem Land zu leben, wo man nicht weiß, ob man den nächsten oder übernächsten Tag überlebt, weil irgendeine Riesenbombe in meiner Straße explodiert. Herr, hab Dank dafür, dass du uns Frieden geschenkt hast. 70 Jahre Frieden. Und wir hatten davor als Deutsche 2 riesige Kriege hier. Danke für den Frieden, den du uns schenkst. Und den Wohlstand, wenn man andere Länder sich anschaut, andere Kontinente, das, was Gott uns geschenkt hat. Unser Herr Schäuble, der weiß ja schon gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Milliarden. Nicht nur, dass er die Schulden Deutschlands zurückzahlen kann, sondern da kommt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Was für ein Problem. Man weiß nicht mehr, wohin mit dem Wohlstand. Vielleicht schaust du auch mal in dein Portemonnaie. Vielleicht gibt es da jemanden, wenn Gott dich gesegnet hat an der Stelle, diesen Wohlstand weiterzugeben. Es gibt auch in Deutschland Menschen, die haben Not. Die können sich noch nichts zu essen kaufen. Dass du mit ihnen mal vielleicht in den Supermarkt gehst, für 20 Euro ein bisschen Brot und Butter und sowas zu geben, zu kaufen. Es gibt unter uns Menschen, die haben da ihre Not. Das, was Gott mir geschenkt hat als Segen für andere, weitergeben, das dürfen wir lernen, das sollen wir lernen, damit der Segen, den Gott uns geschenkt hat, zum Segen wird für andere Menschen. Ich bin froh für die Wohnung, für das Dach über dem Kopf, für unser Haus, für unser Auto. Ich bin dankbar für die Arbeitsstelle, bin dankbar für die Arbeitsstelle, die Gott mir geschenkt hat. Und wenn wir immer erst einmal schauen würden auf das, was uns Gott gegeben hat an positiven Dingen, würden wir wahrscheinlich lernen, dass bei all dem Negativen, was es auch gibt, unser Wasserglas immer auch ein Stückchen halb voll ist. Das Wasserglas ist noch nicht halb leer. Man kann dankbar sein für das Wasser, was drin ist. Herr, hab Dank dafür, dass ich ein halbvolles Wasserglas habe. Ich kann mich aber auch ärgern darüber, dass die andere Hälfte schon leer ist. Immer kriege ich die halbleeren Wassergläser. Ich kann ärgerlich sein über das, was ich noch nicht habe. Und wenn du zu Weihnachten dann eine Autorennbahn kriegst, ah, da ist aber keine Steilkurve dabei. Oma, warum hast du nicht die Steilkurve gekauft? Ich kann mich ärgern über das, was die Oma mir nicht geschenkt hat. Oder ich kann sagen, Dankeschön für das, was du mir gegeben hast. Und das gilt Gott gegenüber, das gilt Menschen gegenüber. Das ist etwas, was mich selber verändert, ob ich lerne, für das, was ich habe, dankbar zu sein, oder ob ich mich ärgere über die Steilkurve, die ich noch nicht geschenkt bekommen habe. Und ich warte schon 2 Jahre und die Oma hat mir immer noch keine Steilkurve. Sie hat mir eine Zuschauertribüne geschenkt. Sie hat mir ein zweites Auto geschenkt. Sie hat mir ein und so weiter. Aber die Steilkurve nicht. Und ich kann jedes Mal Weihnachten damit verbringen, mich zu ärgern über das, was ich noch nicht habe. Dankbarkeit lernt, auf das zu schauen, was Gott mir geschenkt hat. Herr, hab Dank für den Frieden. Er ist für uns so selbstverständlich geworden. Mein ganzes Leben, was ich gelebt habe, habe ich im Frieden gelebt. Nur noch einige wenige sind da, die haben die Bomben hier in Deutschland fallen hören. Ich bin mittlerweile alt. Ich habe keine einzige Bombe fallen hören. Und wann bete ich und sage Gott Dank dafür, dass ich im Frieden geboren bin? Selten, weil das so selbstverständlich ist für mich. Und der Wohlstand ganz genauso. Dankbarkeit verändert mein eigenes Herz. Das ist ganz, ganz wichtig. Dankbarkeit ist etwas, was Gott mir verordnet, damit ich heil werde, damit ich gesund werde, damit ich in meiner Seele gesund werde. Und das ist ja etwas ganz Merkwürdiges. Wir als Deutsche sind die Reichsten auf der ganzen Welt. Aber wir sind das Volk, das am unzufriedensten ist, was am mauligsten ist. Ich habe keine Steilkurve. Und wieder zu Weihnachten schenkt mir die Oma keine Steilkurve. Kannst selbst behalten, das zweite Auto. Ich habe doch eins. Ich will eine Steilkurve haben. Wir sind die Reichsten in der ganzen Welt und sind am unzufriedensten. Unsere Seele ist krank geworden über all den Dingen, die wir haben und über der wenigen Dankbarkeit in unserem Herzen. Und deswegen sagt Jesus, Mensch, waren da nicht 10? Da waren doch 10. Warum ist nur einer, der dankbar ist? Das sind wir als Menschen, genauso sind wir. Das will uns Gott beibringen und deutlich machen, dass wir lernen dürfen in seiner Gegenwart. Und er hat für morgen und für übermorgen auch noch etwas. Einen weiteren Schluck Wasser, Früchte, die wachsen in Deutschland, Äpfel, Birnen, alles Mögliche. Wir können sehr, sehr dankbar sein für das, was Gott uns geschenkt hat. Es wäre schön, wenn jetzt 2 oder 3 aus unserer Mitte beten und ich schließe dann das Gebet miteinander ab. Wer betet?